Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.
Träge Top-Teams in La Liga. Hallo, ein irres Wochenende liegt hinter uns in La Liga, denn jeweils Real als auch Sevilla und Atletico lagen 0-2 zurück, teilweise sogar schon zur Halbzeit und holten am Ende doch noch ein Unentschieden oder dramatisch späte Siege. Und während, der FC Barcelona gefühlt das schlechteste Spiel unter Xavi machte, gewannen sie stattdessen spät. Also, ihr seht viel Drama und irgendwo auch viel Untippbares mal wieder in La Liga dabei. Aber zumindest, liebe Leute, auf eines könnt ihr euch verlassen, könnt ihr weiterzählen. Auf eine Konstante in eurem Leben. Auf Tiki-Taka, auf Alex und mich. Und da ist er schon, der Troika.
Servus, ja. Eine Konstante in eurem Leben. Eieiei, ist das hochtragend. War spektakulär am Wochenende, zumindest das ein oder andere Spiel. Das Barca-Spiel war jetzt eher weniger spektakulär, da sind mir nicht nur die Füße eingeschlafen bei dem Spiel, aber dafür ging es woanders zur Sache. Sevilla hatte einiges zu bieten, Atletico Valencia war unser Partidazo des Wochenendes und auch Real Madrid gegen Elche, da hätte ich eher so ein lahmes 2-0 oder so erwartet, so ein Pflichtsieg 2-0, aber nee. Da musste Real Madrid trotzdem ein bisschen spurten und ein bisschen sich bemühen, um irgendwie einen Punkt mitzunehmen. Also, ja, viel Untippbares, viel Überraschendes, viel Kurioses dabei.
Träge Top-Teams.
Träge Top-Teams.
Kraftlose Kolosse oder so. Also irgendwie, die Titelanwärter oder wie auch immer, die Top 5, Top 6, wollen nicht immer gleich voll gewinnen. Und da können wir auch gleich mal mit einer Frage vom Daniel loslegen. Der hatte uns geschrieben, der Fußball in La Liga wird irgendwie immer langsamer, langweiliger im Vergleich zu den Pokalwettbewerben oder auch zu anderen Ligen. Warum ist das so? Geht es darum, irgendwie Kräfte zu sparen wegen des engen Terminkalenders? Hat man ja schon öfter mal so grob thematisiert und das mit dem Terminkalender ist auf jeden Fall eine Option. Also die auch jetzt nach dem 2-2 bei Real Madrid hatte zum Beispiel dann Lucas Vázquez sich geäußert von wegen, ja, Müdigkeit ist so eine Sache und Ancelotti ist ja bekannt, wenig rotieren. Mal wieder mussten Modric, Casemiro, Kroos rein. Kroos nicht ganz so spritzig gewesen, das kennt man vielleicht von einem Camavinga oder Ceballos anders, die durften nicht ran. Das ist auf jeden Fall eine Sache. Was siehst du noch?
Ja, also Terminplan musst du im Fall von Real Madrid auf jeden Fall ansprechen. Generalisieren ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil Barca hat ja jetzt durchs Copa aus da eigentlich fast eine Woche komplett frei. Aber Real Madrid, überleg mal, Halbfinale Copa war am Mittwoch in Saudi-Arabien, Mittwoch, Superklassiko war Mittwoch. So, Supercopa, Supercopa, sorry, nicht Copa, genau. Mhm. Du fliegst nach Saudi-Arabien, hast Mittwoch Supercopa, spielst dann am Sonntag im Finale, fliegst dann wieder zurück, spielst am Donnerstag die Copa und jetzt am Sonntagnachmittag spielst du einfach wieder in La Liga. Das ist ein unfassbares Pensum. Und ja, natürlich trägt das dazu bei, dass der andere, ein oder andere Auftritt ein bisschen müder wird, dass du nicht immer 110% in jedem Spiel gibst, dass du ja Fehler machst vielleicht auch, dass du nicht berauschend agierst. Also das ist bei Real zum Beispiel schon eine valide Erklärung. Jetzt bei jeder Mannschaft nicht. Bei Atletico zum Beispiel hättest du schon sagen können, ein bisschen mehr in der Copa hätte kommen dürfen bei Real Sociedad. Da gab Real Sociedad Vollgas, Atletico ein bisschen wenig. Ob das jetzt als Ausrede herhält, warum Atletico aktuell sowieso ein bisschen schwächelt, weiß ich nicht. Und ob das als Ausrede herhält, warum Barca jetzt bei Alaves sehr schwach agierte, ja, da würde ich schon sagen, naja, es gab Verlängerung in Bilbao. Also Donnerstagabend 120 Minuten in den Knochen und dann am Sonntag schon wieder spielen, das ist auch nicht so leicht, ne? Plus hin und her reisen, also will ich mal gelten lassen als Ausrede, hier und da zumindest. Ja,
das muss vielleicht hier und da auch mal ein Top-Team mit einem großen Kader auch mal wegstecken können. Natürlich kommen hier und da auch immer noch Corona-Ausfälle dazu, aber es haben ja irgendwo auch irgendwie alle Mannschaften. Wir hatten auch schon öfter mal gesagt, so La Liga ist halt auch seit Saisonbeginn irgendwie die älteste oder die Top-Liga mit dem ältesten Altersschnitt, 27,7 laut Transfermarkt, so das ist auch europaweit der zweithöchste Wert nach, was ist das hier, Moldawien oder Bulgarien, wenn ich so, Andorra, 27,9, ja, also auch da irgendwie merkt man ein bisschen die ganz großen Talente, die ganz große Frische ist vielleicht nicht mehr da, es ist die Top-Liga mit dem geringsten Schnitt, jetzt immerhin am Spieltag gab es mal 2,7 Treffer pro Partie, das ist dann ja fast ein bisschen überdurchschnittlich, trotzdem noch hier und da viel Überschaubares, da reißt ja eigentlich nur ein bisschen Betis mal den Schnitt raus, dass die mal mehr als 3 Tore machen und Villarreal ist immer für seine 3 Treffer gut. Da kommt immer viel zusammen. Und ja, man merkt einfach auch jetzt wieder an diesem Spieltag, war wieder ein bisschen symptomatisch, dass ja sowohl Real als auch Atletico als auch Sevilla 0-2 in Rückstand geraten sind, weil manche einfach diesen Ansatz haben, die gehen immer in das Spiel erstmal vorsichtig, nicht gleich voll all-in gehen und irgendwie hier Löcher aufreißen und selbst ins Risiko gehen. Erstmal gucken, was der Gegner macht, auf den Fehler warten. Und das ist, glaube ich, dieser in Anführungszeichen langweilige Ansatz, den Herr Daniel auch anspricht, was wir schon auch oft bemängelt haben. Real Madrid ist da manchmal noch ein bisschen außen vor, also da müsste man jetzt speziell eher Atletico und Sevilla erwähnen oder auch viele andere La Liga-Teams. Also eigentlich kann man nur sagen, nur Rayo und Real Betis sind so ein bisschen, dass die denen eigentlich egal ist, wie viele Gegentore sie kassieren, sondern dass die immer aufs nächste Tor gehen und da dann auch meistens einfach einmal mehr einnetzen als der Gegner. Dass da ein bisschen unbekümmertere, mutigere Spielweise ist. Real Madrid vielleicht auch nicht so weit davon entfernt, aber viele andere Mannschaften sind erstmal irgendwo mit dem Punkt zufrieden und gucken dann, ja, dann muss es halt irgendwie in der zweiten Hälfte geregelt werden. Ging jetzt mehr oder weniger gut aus bei Real Sevilla und Atletico. Da hat es sogar noch zum Sieg gereicht. Aber ja, der Ansatz, die generelle Strategie ist irgendwie, ja, zu viel Vorsicht, zu viel Abwarten.
Ja, zu viel Vorsicht, zu viel Abwarten, zu viel, ja, wir gewinnen das ja eh schon, ob es jetzt in der 60. 0-0 steht oder nicht. Das eine Tor machen wir schon. Das ist Gefühl, dass du vor allem bei Sevilla noch krasser als bei anderen Mannschaften. In den letzten Jahren war es bei Atletico immer so, ne, dass sie auch diese innere Ruhe haben, auch an sich glauben, aber auch wissen, so gegen Levante zu Hause oder gegen, was weiß ich, zu Osasuna oder so, uns reichen halt 70-75%. Dieses eine Tor machen wir schon. Und ja, es geht sehr oft gut für die Top-Teams, vor allem für Sevilla, die, weiß ich nicht, 5-1-0-Siege oder so schon haben. Ne?
Sechs schon.
Aber eben immer klappt es halt nicht, vor allem dann nicht, wenn du mal eins kassierst und in Rückstand gerätst.
Genau.
Und wenn du dann als zweite in Rückstand gerätst, dann wachst du spätestens auf und merkst, hoppla, jetzt muss ich doch Vollgas geben. Und ja, das hat Atletico gemerkt, das hat Sevilla gemerkt, das hat Real Madrid gemerkt, dass es eben nicht immer nur mit angezogener Handbremse im zweiten, dritten Gang geht und 70% Gas geben, sondern nee. Vor allem, wenn du natürlich alle drei Tage spielst, wo dir quasi zu deinen 70% Einsatz auch noch irgendwo die Fitness und so, die Power fehlt. Ja. Und vor allem, dass die anderen Teams da merken, hey, da ist was zu holen, finde ich ja auch gut. Also man kann es ja auch aus der anderen Sichtweise betrachten, dass die Underdogs mal gemerkt haben, hey, da ist was zu holen. Wobei, gut, ob jetzt Valencia ein Underdog ist, haben wir dahingestellt, aber allgemein, ne? dass ein Valencia, das ins Wander fährt, ein Celta, das ins Pissoir fährt, dass die merken, hey, da geht was, wir wollen was mitnehmen, wir trauen uns was zu. Natürlich haben die trotzdem nach der Führung sehr defensiv jeweils gespielt, aber ist ja auch mal was Positives, ne? Dass die Großen mal geärgert werden und dass die Auswärtsteams auch ein bisschen an sich glauben. Denn auch Elche hat ja brutal überrascht, also hätte ich ihn ja auch nicht zugetraut. Muss man ja auch loben, ne?
Ja. Muss man ja, ja. Trotzdem fußballerisch eben alles noch ein bisschen überschaubar. Die große Zeit von La Liga mit regelmäßig Champions League und Europa League Siegen und natürlich auch WM eben, ja, ist so ein bisschen schon vielleicht ein bisschen länger her. Mal gucken, was da in Zukunft noch kommt. Ist bestimmt auch die Sache, es fehlen halt auch ein paar Superstars, Neymar, Ramos, Messi sind weg und so weiter. Da ist vielleicht wieder ein bisschen Bedarf und generell einfach Talente, dass man diese viele jungen Spieler, egal ob das Cucurella sind, Brian Gil, Reguilón und so weiter, dass sie nicht erstmal nach England gehen, sondern dass man die vielleicht doch halten kann, weil sie vielleicht hier und da für ein bisschen mehr Power, Frische sorgen können. So setzt man eben doch eher auf ältere Spieler, darum ist es die älteste Top-Liga. Aber ja, ist ja ein bisschen Zukunftsprognose, gibt es ja, wenn Mbappé kommt, jetzt ist Ferran Torres da und so weiter. Und mal schauen, was noch aus Haaland geht. Auch der wird heute ein bisschen Teil der Folge sein. Da gibt es eine Frage vom Johannes, die vom Daniel hat man jetzt schon. Niklas hat noch was, ein bisschen Input geliefert. Ich fange aber mal, oder wir machen mal weiter mit einer, generell nochmal, wie gesagt, war ein irrer Spieltag. Und irre ist vielleicht auch die Rückrundentabelle. Da gibt es gleich ein Quiz für dich, Alex. Wir haben drei Teams an der Spitze mit jeweils 7 Punkten. Wer führt denn die Rückrundentabelle an?
Uff. Wer führt die Rückrundentabelle an?
Das Team der Stunde kennst du.
Ich wollte gerade sagen, Real Madrid ist es nicht. Die waren zu müde. Betis wird es wahrscheinlich sein, würde ich jetzt schätzen. Ich versuche nämlich alle, also jetzt zweimal in Folge 4 Tore geschossen, muss man ja eh loben. Ja. Ne? Wir haben gesagt, hier schweres Programm mit alle 3 Tage Spiele für Real Madrid. Betis hatte das auch mit 3 in Folge und hat zweimal 4 Tore geschossen. Deswegen ist Betis, glaube ich, richtig gut drauf und müsste das sein. Ja. Aber so allgemein, wer ist da noch oben? Boah, weiß ich jetzt gar nicht mehr.
Ja, Betis ist das Team der Stunde und dann sind noch die beiden Teams, die im Bernabeu waren. Also es sind Real Madrid und der FC Elche mit 7 Punkten jeweils.
Elche war ja auch 4 Ligaspiele, glaube ich, ungeschlagen. Jetzt 4 oder jetzt 5, irgendwie sowas, genau. Stimmt, Retafe ist ja auch gut drauf, aber ich glaube, da waren wahrscheinlich zu viele
Unentschieden. 4 Punkte aus 3.
Ja, weil die auch immer wieder Unentschieden spielen, aber die sind ja auch richtig gut drauf, genau.
Ja. Ja, muss man da zwar dazu sagen, Atletico und Barca, die stehen bei jeweils 4 Punkten, haben aber noch ein Spiel weniger. Irgendwie fehlt irgendwie noch eins, was ausgefallen ist vom Supercopa 21. Spieltag, was auch immer. Also die könnten noch da gleich ziehen. Aber schon interessant, ja, Elche ist damit da oben, da kommt sogar Osasuna mit 2 Siegen. Naja, das soweit. Und eigentlich auch irre an diesem verrückten 22. Spieltag. Wir hatten davor 3 Mannschaften, die noch ohne Heimniederlage waren. Ja, und auf einmal alle Mannschaften lagen zurück. Sevilla 0-2, Real Madrid 0-2 und Rayo 0-1. Immerhin, Real und Sevilla bleiben zu Hause ungeschlagen, aber bei Rayo Vallecano ist es jetzt passiert. Auch da verrückt, die haben ihren bisher einzigen Auswärtssieg in Bilbao geholt und jetzt ihre erste Heimniederlage, ihre einzige, kassieren sie gegen Athletic.
Also kurios, oder? Ein
bisschen Rayo. Kann man nicht erklären.
Kann man nicht erklären. Und da siehst du vor allem hier beflügelte Basken in Vallecas, wenn ich es jetzt spanisch korrekt ausspreche, mit eher B statt V. Ja. Also da hat hier die Copa-Drama-Sieg gegen Barca, hat die scheinbar beflügelt, dass Rayo die erste Heimpleite zu
hätte ich nicht gedacht.
Zu setzen. Ich habe sogar unentschieden getippt, wenn ich mich nicht täusche, wenn ich mich richtig erinnere. Also ich habe denen schon was zugetraut, aber
du hattest unentschieden.
Aber 3 Punkte, Chapeau. Also.
Ja. Paul, Max, Fede hatten alle auf 1-0-Sieg Bilbao tatsächlich. Yannick 2-1. Ja, nicht schlecht. Und natürlich ist Bilbao richtig gut drauf. Also Supercopa-Finale natürlich verloren, aber auch da erstmal weiterkommen. Irgendwie, jetzt läuft es besser. Ich mache mir ein bisschen mehr in die Hose vor dem Halbviertelfinale in der Copa am 3. Februar. Das wird ja auch das nächste Spiel sein. Jetzt ist ja ein bisschen Länderspielpause in Südamerika. Also da dann, wenn Real Madrid in San Mamés kommt. Ja, man hat gesehen gegen Barca, wie das werden kann und irgendwie so gut wie die drauf sind, auch Nico Williams funktioniert. Das hat jetzt auch Rayo fürchten müssen, obwohl es in Vallecas immer Festspiele waren, aber irgendwie, irgendwann musste natürlich diese Serie mal reißen und Rayo ist ja immer noch sehr gut im Soll auf Platz 8 jetzt mit 31 Punkten aus 21 Partien. Da gibt es nichts zu meckern. Irgendwann musste das mal passieren.
Da gibt es nichts zu meckern, vor allem Champions League-Teilnehmer Rayo, hatten wir die letzten Wochen immer wieder besprochen, die sind jetzt punktgleich mit dem Athletic-Club, sprich, also Champions League-Aspirant, nicht Teilnehmer, ne? Die waren ja Aspirant, unterm Weihnachtsbaum saßen sie ja auf Rang 4, glaube ich, Rayo, also grandios, und jetzt 8. punktgleich mit Athletic, heißt, im Umkehrschluss, Athletic kann sich selbst Hoffnung machen, hier mal Richtung Champions League zu schielen, denn man sieht ja Atletico nicht gut drauf, Barca Probleme ohne Ende. Es sind nur 5 Pünktchen auf Platz 4, also zwischen Platz 9 Athletic Bilbao und Platz 4 Atletico Madrid. 5 Pünktchen nur. Da siehst du mal, wie schnell das geht.
Ja, bei Bilbao war ja immer ein bisschen die Sache nach Aritz Aduris Karriereende, hat ihnen so vorne was gefehlt. Jetzt ist natürlich Nico Williams ein bisschen im Aufwind und auch Iñaki hat mal wieder getroffen. Aber ich glaube, das ist jetzt aktuell nur so eine Hochphase und die werden wieder 100% geben, natürlich in der Copa. Aber in der Liga werden die noch ein bisschen straucheln. Aber ja, wo du gerade gesagt hast, unterm Weihnachtsbaum, finde ich immer witzig, was Toni Kroos da mal im Podcast gesagt hat, von wegen, ja, ist nett, aber der Weihnachtsmann ist nicht der Osterhase. Also erst zu Ostern kann man sagen, jo, die sind wirklich auf Champions League Kurs oder was auch immer. Aber ja, es ist eng und auch Real Sociedad jetzt mal wieder gepatzt, 0-0 gegen Getafe. Aber wir fangen mal richtig an mit dem ersten, der vielleicht mehr oder weniger Überraschung an diesem Spieltag. Das war beim FC Sevilla. Ich hatte ja unentschieden getippt. Du hattest, glaube ich, auf 2-1 gegen Celta. Dann liegen die auf einmal zur Halbzeit schon mit 0-2 zurück. Waren mehr oder weniger defensive Fehler. Also war jetzt nicht, weil das Celta da so viel besser war. Aber dann eben zweite Halbzeit. Sanchez Pizjuan, eines der besten Atmosphären in La Liga, dreht auf und dann auch Sevilla dreht auf. Innerhalb von 191 Sekunden sind beide Treffer passiert. Papu Gomez, Golasso mal wieder, der ist jetzt auch wieder ganz gut drauf. Oliver Torres auch mal einen rausgehauen. Und so bleibt Sevilla ungeschlagen zu Hause. Und die letzte Niederlage gab es dort im Mai. Das stark.
Das Tor war richtig geil von Papu Gomez. Ein wunderschönes Golasso, wunderschöner, fast schon Robben-esker Abschluss ins lange Eck. Also ein richtig, richtig schöner Schuss. Aber grundsätzlich kann man auch Celta mal ein bisschen loben, die sich gut angestellt haben, die mal wieder. Iago Aspas ist einfach ein Talisman, ist ein grandioser Fußballspieler und die sind 6 beste Auswärtsmannschaft. Die haben erst 3 ihre 11 Auswärtsspiele verloren. Also die sind auswärts wirklich ziemlich bissig, ziemlich unbequem. Muss man auch den Hut ein bisschen vor der ihrer Leistung ziehen und Sevilla, wusstest du natürlich auch, die werden müde sein. Die hatten ja jetzt auch in, was war es, einer Woche drei Spiele, ne? Mit Copa, eigentlich sogar vier, wenn man es genau nimmt, weil die ja,
so,
ja
mit Betis zweimal.
Weil sie wegen Betis ja zweimal, also an zwei Tagen ran mussten, ne? Samstag Skandalspiel abgebrochen, Sonntag wieder ran müssen, dann unter der Woche La Liga Nachholspiel oder wie auch immer, dazwischen gequetscht und jetzt wieder zu Hause. Also von daher, ja, war das auch ein sehr schwieriges Spiel gegen ein sehr unbequemes Celta, das sich auswärts viel wohler fühlt als zu Hause, bei dem du weißt, boah, Aspas kann dir immer ein Tor reinhauen oder durch Dribblings das Leben schwer machen und überhaupt. Also das war ein sehr, sehr unbequemes Spiel. Und ich fand auch Sevilla, nach dem Spiel hast du gemerkt, die sind irgendwo schon zufrieden mit ihrem Punkt. Klar, du bist 0-2 hinten. Du bist jetzt nicht unzufrieden, wenn du 2-2 spielst, aber du hast doch gesehen, das waren so versöhnliche Szenen nach Abpfiff, wie sich alle abgeklatscht haben. Also nicht so, wie du es normalerweise hättest als Titelaspirant, der zu Hause Punkte lässt, dass du dann zu Boden sinkst.
Ja, real vergleichbar, die waren nicht so zufrieden.
Genau, dass du zu Boden sinkst und sagst, boah, zwei Punkte verschenkt, ich hätte jetzt auf Real Druck machen können. Nee, du hast gemerkt, ey, die wissen, boah, das war richtig schwer, Celta ist richtig gut, wir sind richtig müde, das passt schon, das 2-2 war leistungsgerecht und ja, war ein schönes Spielchen.
Man kann natürlich bei Sevilla immer sagen, die sind eine sehr gute Mannschaft, aber nicht unbedingt eine meisterliche Mannschaft, haben wir schon oft besprochen. Lopetegis Topspielschwäche auch und auch da irgendwie manchmal dann vielleicht Disziplinlosigkeiten, dass sie irgendwie zu überdrehen, dass sie es zu sehr wollen. Aber immerhin bleibt es immer noch eine Rekordsaison des FC Sevilla. Also nach 22 Spieltagen 46 Punkte. Mehr hatten sie noch nie, nur in der Saison 16-17 hatten sie genauso viele Punkte. Also da weiter ein historisches Sevilla, natürlich absolut auf Champions League-Kurs, aber für Meisterschaft, um wirklich Real Madrid herauszufordern, auch wenn die auch nicht jedes Spiel gewinnen werden von den letzten 16 Spieltagen, braucht es schon noch, glaube ich, ein bisschen mehr. Sevilla hat jetzt auch natürlich ein paar Ausfälle, beim Afrika-Cup sind ein paar Spieler und so weiter, aber auch die haben eigentlich einen großen Kader, hätten das eigentlich auch gewinnen können, müssen aber auch da wieder vielleicht ein bisschen erste Hälfte verschlafen, zu vorsichtig, also der Kader kann es eigentlich, hätte es besser lösen können, aber auch da ist ein bisschen noch Dosierung, ein bisschen Vorsicht angesagt bei Sevilla. Das hat die letzten Wochen gereicht mit vielen 1-0-Siegen, jetzt eben mal, ich glaube jetzt drei Spiele hintereinander nicht gewonnen, inklusive Copa.
Genau, die Woche war ja richtig, eine Horrorwoche wäre jetzt too much, ne? Ja. Aber war nicht erfolgreich, also aus im Derby natürlich, Schmerz doppelt dreifach, dann im Mestalla 1-1, damit konnten sie leben, zu Hause gegen Celta, klar, nach 0-2 und 2-2, damit kannst du ja auch leben, aber unterm Strich war das keine gute Woche, mit drei Spielen binnen sieben Tagen und keins gewonnen. Also deswegen bin ich da auch bei dir, dass ich sage, so am Ende fehlt an Sevilla halt dann doch was, ne? Weil das sind jetzt
Kaltschnäuzigkeit.
Das war jetzt im Endeffekt trotzdem eine Riesenchance, da richtig Druck auf Real zu machen. Klar, vier Punkte sind jetzt immer noch nicht viel, also sie sind immer noch Verfolger Nummer 1, ganz klar, aber du hättest halt auch noch mehr Druck machen können und hast halt zwei Chancen liegen lassen.
Genau. Drei Spiele ohne Sieg war auch Atletico und davor gab es dann noch ein paar andere Niederlagen und wir hatten ja schon mehr oder weniger prognostiziert, Supercopa, da wird es das Ausscheiden geben. Ja, es kam so und dann haben wir sogar in der letzten Frage mal vorsichtig gefragt, erreicht Diego Simeone die Mannschaft noch? Ja, er ist unkündbar, er hat noch nicht so gewackelt und natürlich jetzt auch nicht. Aber ja, die Antwort kam prompt, auch da 0-2 Rückstand gegen den FC Valencia und am Ende noch in der Nachspielzeit das 3-2 geholt. Genauso dramatisch wie das Hinspiel, da hat Valencia in der Nachspielzeit zweimal getroffen und noch einen Punkt sich gerettet und jetzt eben 3-2-Sieg, also das ist ein Riesenkraftakt, Riesenansage auch, dass man da nochmal zurückkommt und dann auch so dramatisch noch gewinnt. Chapeau dafür, ich glaube, Simeone erreicht die Mannschaft noch.
Ja, offenbar, ne? Aber, boah, das war heikel, ey. Also ich habe mich auch schon dabei ertappt, zur Halbzeit da Gedanken zu haben, die ich hier gar nicht ausformulieren will, weil dann stürmt die Atletico-Brigade in meine DMs und wünscht mir nichts Gutes.
Kale coming.
Ja, genau, also, aber ja, man macht sich ja schon Sorgen, ne? Wenn sie wieder zur Halbzeit nach, nicht nur Horrorwoche, sondern Horrorwochen aus Atletico-Sicht mit vielen Pleiten und Copa aus und Supercopa aus und Derby-Niederlage und dies und das und jenes.
Gegen Sevilla verloren.
Genau, und dann zur Halbzeit 0-2 und hinten gegen Valencia, die eiskalt waren, muss man auch sagen. Aber in meiner Timeline stand es auch, es ist viel zu, von irgendeinem Journalisten glaube ich, es ist viel zu leicht in diesen Wochen gegen Atletico ein Tor zu schießen. Und das ist das kennt man ja so nicht. Und Valencia hat das wieder gezeigt. Zwei gute Angriffe natürlich, aber viel zu einfach da ein Tor zu schießen gegen Atletico, das ist völlig ungewohnt. Da musste ja nicht mehr viel machen, Musa musste ja nicht mal groß dribbeln. Ist da komplett alleine nach schönen Seitenverlagerungen von weiß ich gar nicht mehr, wer es war. Der Portugiese hier, ja, Guedes. Genau, und dann muss ja nicht mal groß dribbeln, sondern legt sich auf rechts und haut natürlich geil dann ins linke untere Eck, also schön flach und hart, aber ja, Geleitschutz mal wieder und auch beim zweiten Tor, da, die Abwehr ist da eigentlich dran, aber dann kann hier, wer was, Hugo Duro ja trotzdem so bequem da ein bisschen durchspazieren, so. Also viel zu leicht wird es einem gemacht, dem Gegner, und das ist einfach besorgniserregend ohne Ende. Und da sind wir wieder beim Thema.
Das war jahrelang das Fundament von Simeone und das ist irgendwie jetzt gar nicht mehr gegeben.
Und da sind wir wieder beim Thema. Leute, ihr habt noch was, 7 Tage Zeit, kauft euch einen Innenverteidiger, weil das ist nicht gut genug da hinten. Also klar, Jimenez kam jetzt wieder zurück, Sabic fehlt immer noch. Also das ist nicht die 1A-Innenverteidigung in den letzten Wochen gewesen.
Philippe letztens wieder gepatzt.
Aber ich bin überhaupt kein Philippe-Fan. Also der ist gefühlt auch in... Wir reden immer über Gavi, dass er in jedem Spiel eine gelbe kriegt. Felipe ist ja 10-mal schlimmer. Was der für Tacklings immer macht und für Fouls, völlig hirnlos, da den Gegner umhaut und dann ist er wieder gelb vorbelastet und traut sich nicht in Zweikämpfe und hat auch immer so Sekundenschlafphasen. Also bin ich kein Fan von, ist mir nicht gut genug, der Typ. Und als Atletico versuche ich da alles, um ehrlich zu sein, auf dem Transfermarkt mir irgendwie noch einen Verteidiger zu holen. Da bin ich ganz ehrlich. Also das ist nicht gut genug für mich.
Einer von unseren internationalen Journalisten-Kollegen aus Madrid, ich weiß nicht mehr, ob es der Sam Leverage war oder der Ian McTeer, hatte zuletzt geschrieben, von wegen Philippe zuschauen ist so ein bisschen ja, wie einem mehr oder weniger sterbenden Haustier zusehen. Also er ist natürlich irgendwo seit Jahren da, aber man merkt irgendwie, oh, es geht ihm Ende, es ist nicht mehr gut, es ist nicht mehr, wir müssen irgendwie schauen, dass er sich noch wohlfühlt, Ja, Philippe ist vielleicht da auch ein bisschen über dem Zenit. Hat ja immerhin auch schon 2 wichtige Kopfballtore gemacht, die dann irgendwie noch Punkte gebracht haben, aber egal. So hat es jetzt im Wander dann doch noch zu einem 3-2-Sieg gereicht und man muss mal wieder sagen, der FC Valencia, irgendwie mit Führung können die nicht so richtig umgehen. Dieses war jetzt zum 9. Mal in dieser Saison, dass sie in dem Spiel in Führung gegangen sind. Danach gab es aber nur 4 Siege und eben 4-mal mussten sie dann noch verlieren. Also 4-mal gab es Remontadas von Real, von Barca, von Atletico und auch Espanyol haben dann noch das Spiel komplett gedreht. Valencia ist jetzt seit 15 Spielen ohne Sieg gegen Atletico. Die warten da ewig drauf und ja, auch da merkt man mal wieder, auch die Abwehr ist alles andere als sicher. Diakabi immer mal wieder für einen Patzer gut, haben wir schon oft gesagt. Jetzt mit 36 Gegentoren, nur Levante hat mehr mit 43, also beide Valencia-Teams. Und ja, auch da irgendwie fehlt so ein bisschen was gegen Top-Teams vielleicht, was noch nie so richtig Borderlass Stärke war. Trotzdem hält man sich auf Platz 10, was natürlich irgendwo ein Plus im Vergleich zur Vorsaison ist. Aber auch da könnte der Kader vielleicht, könnte man vielleicht ein bisschen mehr rausholen. Oder?
Ich bin mir sicher, da könnte man mehr rausholen, wenn man weniger ängstlich agiert in entscheidenden Phasen des Spiels, vor allem hinten raus, vor allem wenn man führt oder wenn man... einen Remis verteidigt, denn sie haben ja gezeigt, wie man es machen muss in der ersten Halbzeit. Gut gegen den Ball gestanden, aber immer wieder blitzschnell umgeschaltet, also eigentlich den perfekten Borderlass-Plan umgesetzt, ne? Nervig gewesen, Nadelstiche, eiskalte Tore, aber in der zweiten Halbzeit haben sie das komplett bleiben lassen. Da wurde nur noch verteidigt von Minute 46 bis Minute, was weiß ich, 95. Da gab es keinerlei Entlastung 100, glaub ich, mehr. Ja. Keinerlei, ja, 100, 101 Minute oder so war es ja am Ende. Aber es gab keinerlei Entlastung mehr und das ja irgendwo auch grundlos. Also zu ängstlich, zu zaghaft, zu sehr irgendwie über die Zeit retten und ja, das rächt sich halt, wenn du, also 40 Minuten am Stück Bälle rausbolzen, verteidigen und quasi in deinem 16er reinbunkern und hoffen, dass die Zeit rumgeht. Ja, das geht halt nicht mehr gut. Also da war mir, da muss sich, finde ich, Borderlass da Kritik gefallen lassen. Das war zu ängstlich, zu defensiv. Da muss die Ansage kommen, Leute, spielt aktiver, geht mehr hinten raus, lasst euch nicht so einschnüren. Das war katastrophal. Und vor allem, wir erinnern uns, gegen Real Madrid war es ja ein bisschen ähnlich, fand ich. Da haben sie ja auch in den Schlussminuten, was war es, 86., 89. im Mestalla, das 1-1 und 1-2 kassiert. Und auch da hast du gemerkt, boah, das ist dann zu defensiv. Und diese Top-Teams, die haben dann oft halt den Punch, dass sie später noch das Tor machen, wenn du wirklich über sehr, sehr lange Phasen zu defensiv agierst. Das ist ja das Problem. Also da war wirklich viel, viel mehr drin für Valencia. Setzt da 3, 4, 5 Konter in der zweiten Halbzeit und das Ganze sieht ganz anders aus. Aber sowas... Ja, bitter.
Das zeigen auch die Statistiken. Das Schussverhältnis in Halbzeit 1 aus Atletico-Sicht 5-7, aber in Halbzeit 2 aus Atletico-Sicht 11-0. Also kam einfach gar nichts mehr von Valencia, glaube ich. Der Guede stand noch auf dem Platz. Also den kann man ja eigentlich schicken, aber irgendwie war das wieder zu viel Disziplin, zu viel Borderlass, Vorsicht. Ja, vielleicht lernt das noch, aber immerhin ist jetzt Atletico mehr oder weniger zurück in der Spur, hat mal wieder ein Lebenszeichen gesendet und ja, jetzt, wenn Correa trifft, gibt es einfach auch keine Niederlagen, also der muss einfach spielen und dann geht das schon irgendwie. Was hat man noch, bevor man zu den großen Spielen
kommt? Ein kleines Lob an Cunha, der hat ja das Spiel wirklich verändert, also die Einwechslung von ihm, von Simeone, war top. War ja
Cunha und Correa,
das 1-2 erzielt. Das 3-2 hat er aufgelegt. Also da Schlüsselspieler und auch was mir persönlich gut gefallen hat, diesen Willen, diesen Biss, den er reingebracht hat. Also auch beim Torjubel hast du es gesehen. Ne? Du hattest das Gefühl, das ist irgendein Jugendspieler von Atletico, der Cunha, wie viel ihm das bedeutet, diesen Ausgleich, diesen Anschlusstreffer erzielt zu haben, welche Energie er brachte. Ich glaube, das gefällt Simeone sehr. Also ein technisch starker Spieler, aber der aus der Bundesliga eher so als Diva bekannt war und der jetzt eben diesen simeonischen Biss, diese Gier, diese Galle, Gift und Galle reinbringt, glaube ich, gefällt den Rochi Blanco sehr und dem Trainer besonders und weil er war, ja, eine goldene Einwechslung, also muss man auch mal loben.
Sowas hat auch ein bisschen, dieser Spirit hat auch die letzten Wochen gefehlt bei den Niederlagen eben gegen Real,
absolut,
gegen
Sevilla und so weiter. Aber dass es von Cunha kommt, ist erstaunlich, weil wie gesagt, er ist ja eher eine, so eine beleidigte Diva bei Hertha-Zeiten immer gewesen. Deswegen, ja, wichtiger Impact natürlich auch grundsätzlich seine Einwechslung und wichtiger Impact natürlich auch die 3 Punkte. Also ein Spiel so zu gewinnen, so noch zu drehen, das kann schon ein bisschen die Flamme zum Lodern bringen, ne? Atletico Champions League Flamme, die sie unbedingt brauchen, um im spannenden Kampf um die Champions League Ränge da am Ende Dritter oder Vierter zu werden. Also bitter nötig, der Sieg.
Ja. Was war noch am Wochenende? Wir müssen auch mal wieder sagen, Trainerwechsel können doch was bringen. Es gab ja Tränen in Cadiz, von wegen Kulttrainer Alvaro Cervera von der dritten in die erste Liga geführt und so weiter nach vielen Jahren. Musste gehen, aber jetzt ist eben Sergio González da und unter dem gab es jetzt 3 Spiele, so gesehen 2 Siege inklusive Pokal und ein Unentschieden sehr spät gegen Espanyol, da hatte man eigentlich auch den Sieg verdient und jetzt im, ja, was ist das, Flop-Spiel, nicht Top-Spiel, beim Tabellenletzten Levante, ein 2-0 Auswärtssieg geholt, das ist schon auch eine Ansage. Also da hatten, glaube ich, auch viele eher auf Levante-Sieg getippt, angestachelt von uns, von wegen, wir glauben ja noch, dass Levante das irgendwie rumreißen kann, aber jetzt haben sie da schon wieder gepatzt. Auch am zweiten Rückrundenspieltag für sie ist erst ja noch gewonnen. Da kann dann schon wieder irgendwie, kommt schon wieder gleich eine Delle in so eine kurze Flamme, in so eine kurze Formkurve rein.
Eine Delle in die Flamme, ja. ja, ich hab auch auf Levante getippt. Ich hätte schon, also zu Hause gegen Cadiz, wenn du Letzter bist und irgendwie, keine Ahnung, wie viele Punkte Rückstand hast, 9 oder was, ich weiß nicht, wie viel es vor, das ist vor dem Spieltag waren, aber jetzt sind es ja 9, ich glaube 9 waren es auch davor. Hätte ich schon gedacht, zu Hause sind das, also Pflicht 3 Punkte sind es ja sowieso, aber Levante sollte ja eigentlich die bessere Fußballmannschaft sein. So, und die anderen hatten unter der Woche ja auch noch Pokal, oder? War das unter der Woche oder haben die davor gespielt? Weiß ich gar nicht.
Elfmeterschießen.
Also von daher hätte ich dann schon gedacht, als Levante musste das einfach gewinnen. Also wenn du zu Hause gegen Cadiz nicht den zweiten Saisonsieg holst, gegen wen denn dann, hätte ich jetzt fast gesagt. Klar, jetzt gibt es noch ein paar andere Mannschaften, aber das waren 6 Punkte für Levante und ja, das sieht nicht gut aus. 9 Punkte Rückstand daheim gegen Cadiz patzen. Ich bin nicht mehr so hoffnungsfroh wie vor 2 Wochen, ehrlich gesagt.
Ja, es bleibt natürlich eine kleine Herkulesaufgabe auch. Aber auch in Fürth gibt es auch einmal wieder Hoffnung. Und ja, bei Levante, die haben ja jetzt dann noch ein kleines Flop-Spiel vor sich. Das nächste ist dann beim FC Getafe. Ja, auch die super schwer zu knacken unter Kike Sanchez-Flores. Da läuft es wieder ganz gut. Jetzt ein Punkt geholt bei Real Sociedad. Ja, aber da muss es dann eigentlich schon einen Sieg geben, weil danach kommt Betis. Da kann es auch mal schnell überrollt werden. Mit zu viel Offensive, zu viel Aufrücken. Also ja, wenn sie nicht gegen Getafe irgendwie mindestens 1 Punkt holen, dann müssen wir doch noch unsere Prognose ändern, dass wir uns von Levante wohl verabscheuen müssen.
Ja, ich glaube, das ändern wir wahrscheinlich alle 2 Wochen. Denn wenn man ehrlich ist,
aber unsere Prognosen sind immer exakt. Da können unsere Tiki-Taka-Zuhörer
ja, aber drauf vertrauen. Weißt du, wie das ist, ne? Der letzte Eindruck, der bleibt ja haften. Und beispielsweise ist jetzt mein Alaves-Eindruck auch nicht der beste, wenn wir mal zum nächsten Spiel übergehen wollen. Denn bei Alaves habe ich auch gesagt, oh, und der Mendilibar, ein alter Haudegen, der hat bei Eibar, keine Ahnung, 6 Jahre grandiose Arbeit geleistet. Dem traue ich das zu. Aber wenn ich mir jetzt Alaves ansehe, wie die gegen dieses biedere, langsame, müde, ideenlose Barca agierten, da habe ich nicht viel Hoffnung, um ehrlich zu sein. Also, ich will jetzt nicht zu krass sein, aber gefühlt 17 von 20 Mannschaften hätten gegen dieses Barca, glaube ich, einen Punkt geholt. Mindestens einen.
Ja.
Weil das war nicht gut von Barca, aber es war fast noch schlechter von Alaves, um ehrlich zu sein.
Ja. Wir waren ja kurz davor, irgendwie ist ja dann ein spätes Tor gefallen. Aber ja, man weiß einfach nicht, wer bei Levante, wenn mal Joselu einen schlechten Tag hat, wer dann da die Tore machen soll. Also sie sind mit 16 Treffern die Schwester Offensive der Liga und irgendwie geht da einfach viel zu wenig zusammen. Jetzt Mendy Libar, ja, die Hoffnung war er aus 4 Ligapartien, hat jetzt immerhin 2 Pünktchen geholt. Hätte das dritte Pünktchen werden können jetzt gegen Barca, wäre vielleicht auch verdient gewesen, das 0-0. Aber irgendwie hatten eigentlich beide eine Niederlage verdient, würde ich fast sagen, weil es irgendwie ja kein schöner Fußball, nicht schön anzusehen war, keiner so richtig inspiriert, keiner so richtig einen Plan gehabt. Vielleicht hätte es ja am Ende doch noch einen Sieg geben können. Es gab ja diese Elfmeterszene. Ich weiß schon gar nicht mehr, wer da in Nico oder was gegen Gavi reingerannt ist, aber auch das vielleicht ein bisschen
Nico war's, zu ja. plump. Nein, das war natürlich nichts. Die große Chance hatte tatsächlich dein Freund Joselu auf den Kopf. Einen richtig wuchtigen Kopfball, so einen Meter oder was daneben gesetzt. Boah, der hat fast schon ausgesehen, als er da drin war. Also das war die beste Chance in der zweiten Halbzeit. In der ersten hatte auch irgendeiner, von dem ich nicht mehr weiß, wer es war, dann eine Chance und völlig hektisch und schwach abgeschlossen, genau auf der Stegen. Das ist eigentlich eine Monsterchance, wenn der einen Meter weitergeht und einfach flach ins kurze Eck zielt, so wie, ich glaube, Pere Mia war es für Elche gegen Real, ne? Dieser eiskalte Abschluss ins lange Eck, genau das gleiche hätte der Alaves-Spieler auch machen können, aber dem ja völlig die Nerven verloren. Also du hättest mit 2 Nadelstichen alleine schon, die ja nichts, eigentlich nicht gut sind, ne, in 90 Minuten 2 Chancen haben, ist nicht sonderlich prickelnd, aber allein mit diesen Chancen hättest du dieses, ja, platte, müde Barca schon schlagen können, aber ansonsten kam ja offensiv nichts von Alaves, also auch fußballerisch, ne, jetzt unabhängig von Chancen, das war ja so dünn Fußball, klar, hinten waren sie gut gestanden, aber Barca war ja auch so schwach, also es war ja kein Druck oder kein, ist ja nicht so, dass du dich heroisch in lauter Bälle schmeißen musstest, weil Barca dann den Monsterdruck gemacht hat, nee, es war einfach ein langweiliges 0-0, das eigentlich 0-0 ausgehen muss, von 2 sehr schwachen Mannschaften. Und ja, unterm Strich hast du es aber dann verloren als Alaves und unterm Strich steht, du hast in 3 Spielen in Folge kein Tor geschossen, in 4 der letzten 5 kein Tor geschossen. Du hast die wenigsten Tore in der Liga und die anderen zeigen ja, wie es geht. Also Cádiz hat jetzt gewonnen, Getafe ist richtig gut drauf, Elche hat diesen guten Lauf. Ich mache mir Sorgen um Alaves.
Levante hat noch Chancen, ja. Muss man sich, wenn auch der Trainereffekt jetzt mit Mendy Libar nicht so reinhaut. Mal gucken, wie das weitergeht. Was hat man noch in dem Spiel? Erstmal hatte der Cedric uns was gefragt. Nochmal generell, wir hatten ja schon in der letzten Folge das Dembélé-Drama, die Akte ein bisschen geöffnet, aber jetzt speziell fragt er nach dem Alaves-Spiel. Er findet, Barca hat sich da verzockt. Eine Woche vor Transferende den vor die Tür setzen, das war in seinen Augen ein Eigentor. Er schreibt, ohne ihn geht offensichtlich fast nichts, so sollte man seine Dienste, für die man so oder so noch 6 Monate zahlt, noch voll ausschöpfen. Findest du das auch? Hätte man ihn trotzdem mitnehmen müssen? Hätte er da was verändern können?
Ja, so grundsätzlich, offensiv natürlich, das ist aktuell der wahrscheinlich beste Offensivspieler, den du hast, weil ne, die Offensive ist halt dünn, also Ansu wieder verletzt, Memphis jetzt auch 2 Spiele in Folge verpasst, angeschlagen, verletzt.
Ach so, schon
Achilles-Sehnenprobleme hat der und S. Abde war jetzt 2-mal richtig, richtig schwach, Torres, hast du gemerkt, klar, der hat immer wieder so Szenen, ne? Golasso in Bilbao, jetzt das Tor vorbereitet, aber davor, er ist halt kein Torres ist ja eben kein begnadeter Dribbelspieler wie Dembélé oder wie Vinicius, der da alleine Dinge macht, sondern der ist eher dafür bekannt. Wir haben ihn auch analysiert auf Barca-Welt. Gibt es einen schönen Spielanalyse-Artikel, ein paar Wochen alt ist. Aber der ist keiner, der in Dribblings geht und mit dem Ball was kreiert, sondern eher off-the-ball-Runs macht, wie eben, ne? Jetzt beim vor dem Assist. Also offensiv ist Dembélé deine Option Nummer 1 mit Ball, grundsätzlich von seiner Dribbelstärke, von seiner Technik, von seiner Beidfüßigkeit, ist er enorm wichtig für dich und du verzichtest absichtlich auf ihn in 2 Spielen. Und in dem einen scheidest er aus und im anderen hast du mit Ach und Krach in der 87. Das 1-0 geschossen. Also völlig legitim zu sagen, offensiv, auf den zu verzichten, ist ein Eigentor, aber natürlich ist es. Warum machen sie es? Naja, weil sie ihm zu verstehen geben wollen, such dir einen anderen Verein, wenn du nicht verlängerst. Und er will ja offenbar nicht verlängern. Von daher versteht man es ja trotzdem. Aber ich habe es ja am Freitag in der letzten Folge gesagt, wo wir ausführlich über Dembélé gesprochen haben. Hört da gerne mal rein, liebe Hörer. Meiner Meinung nach hättest du es halt ein paar Wochen früher machen müssen. Also wenn du quasi sagst, hier, lieber, wie heißt der, Moussa Sissoko, lieber Dembélé-Agent, lieber Dembélé, Stichtag, was weiß ich, 24. Dezember oder Stichtag 31. Dezember, da müsst ihr uns sagen, nehmt ihr unser Angebot an, ja oder nein. Wenn dann die Antwort genau. Nein kommt oder die Antwort ausbleibt, was ja im Endeffekt ein stilles Nein ist, dann sagst du, okay, dann wirst du aus dem Kader geworfen, weil dann hast du die ganzen Monat Zeit quasi, dann merkt er, wie schlimm es ist, wenn er einen ganzen Monat Spiele verpasst und nicht jetzt eben zwei Spiele, weil effektiv wurde er ja nur in zwei Spielen auf ihn verzichtet und jetzt ist ja schon wieder kleine Länderspielpause.
Genau.
Also. Jetzt hast du nur noch eine Woche, er bockt rum, das macht es alles nicht leichter, also im Endeffekt hättest du dieses Zeichen einfach, wenn du für dich als Verein entscheidest, dass du dieses Zeichen setzen willst, finde ich, hättest du es im Dezember, also Ende Dezember, Anfang Januar, sodass wirklich ein Monat vergeht, dass der Spieler viele Spiele verpasst. Klar, du schmerzt, du tust dir selbst weh als Verein, aber dann hat es eine größere Wirkung, finde ich, auf den Spieler. Weil du eher dann, finde ich, die Chancen erhöhst, dass er dann wechselt. So, jetzt, ja, eine Woche ist es noch. Er bockt eh rum, er will eh nicht weg. Hat sich jetzt übrigens auch wieder was geleistet, eine Absenz. Weiß nicht, ob du es mitbekommen hast.
Bauchschmerzen oder was
war das? Ja, genau. Eigentlich, also er war nicht im Kader. Das Kader wurde am Sonntagmorgen, Sonntagmittag bekannt gegeben. Aber trotzdem müssen sich alle Spieler einfinden in der Ciudad Esportiva, also in der, auf dem Trainingsgelände. Die dann in den Bus steigen oder in den Flieger, klar, die sind dann im Kader. Aber die nicht im Kader sind, müssen trainieren. Und was hat der Mbele gemacht? Angerufen. Mir geht's nicht schlecht, ich habe Magenprobleme und ist nicht aufgetaucht. Und jeder weiß ja, was das Magenprobleme sind, ne? Kein Bock auf Arbeit, klar. Also sprich, es geht los, die Posse um Dembélé, ne? Der hat jetzt eben auch keinen Bock und jetzt zieht er seine Register und ich habe es ja gesagt, unter der Hand zu dir, so richtig stören wird's den nicht, wenn er jetzt plötzlich bezahlt wird, um PlayStation zu spielen, um ne? daheim sich einen Schilligen zu machen. Ja. Also das wird sehr, sehr unschön und ja, Du bist jetzt im Dilemma als Verein. Ne? Du brauchst ihn unbedingt im Sturm. Er ist essentiell für dich, weil Ansu jetzt verletzt ist, etc., etc. Also du brauchst ihn unbedingt. Eigentlich kannst du nicht auf ihn verzichten, willst aber Druck ausüben, dass er geht. Transferfenster ist aber nur noch eine Woche offen. Er will aber nicht weg und jetzt boykottiert er auch das Training. Also scheiße, ey. Da hast du dir einen Fall ins Haus geholt wieder, ne? Oder da hast du eine Büchse der Pandora aufgemacht. Boah. Nur Verlierer auf beiden Seiten, ne?
Eigentlich ja. Und wir hatten ja schon in der letzten Folge gesagt, Prognose, dass man da einen Abnehmer jetzt im Winter findet, der auch sein Riesengehalt und so weiter, das ist, glaube ich, ziemlich unrealistisch. Also er glaube, er will auch dann einfach vielleicht nicht gehen, weil er sagt, ich habe doch hier noch Vertrag und bestes Leben. Wenn jetzt Paris irgendwie extrem viel auspackt, okay, aber was sollte ihn jetzt irgendwie reizen? Also hat das beste Leben.
Ja, vor allem, warum sollte denn Paris jetzt, also die haben ja Mbappé, Messi, Neymar, Di Maria und was weiß ich wen noch alles. Also gibt es ja keinen Grund, sich jetzt den da in die Mannschaft im Winter zu holen, bis man den akklimatisiert oder im Spielsystem unterbringt. Also wenn der in 6 Monaten ablösefrei ist oder in 5, warum solltest du? Also das würde ja nur ein Verein machen, die dringend Bedarf haben, weil sich zum Beispiel irgendein Stammspieler, also Flügelstammspieler jetzt, was weiß ich, schwer verletzt, ne, Kreuzband, whatever, monatelang ausfällt und du sagst, boah, ich will aber in die Champions League oder ich will um den Titel mitspielen, brauche jetzt unbedingt eine Verstärkung, also mal blöd gesagt, ne? Wenn jetzt bei Chelsea sich irgendein super wichtiger Spieler was reißt oder bei Mo Salah oder Sadio Mané 3 Monate ausfallen, okay, das jetzt Liverpool sagt, ja, ich brauche jetzt unbedingt einen, wen gibt es denn aktuell, wer ist gut genug? Ja, dann leihe ich den halt aus for free. Ja. Aber ja, ich sehe das ehrlich gesagt auch nicht. Also
Wir bleiben in Barcas Problemoffensive. Da hat der Johannes nochmal generell die Frage, wie denn überhaupt zukünftige Transfers möglich sein sollen, weil sich einfach dieses Haaland-Gerücht hält und hatten wir auch schon öfter gesagt, wie so ein Transfer zustande kommt, auch bei Ferran Torres, von wegen, du hast so viele Banken, die dir irgendwie noch Geld geben, oder das Problem in Anführungszeichen ist ja, dass der Barca immer noch jede Saison auch trotz Corona noch 600, 700 Millionen Euro einnimmt, sprich, die sind immer noch kreditwürdig und ich habe gestern Nacht mal so aus Spaß mir ein bisschen die Partner vom FC Barcelona angeschaut und da sind einige irgendwie Finanzunternehmen dabei, also Allianz aus Deutschland kennt man, auch wenn die ja ein bisschen so Versicherung eher sind, die Caixa Bank natürlich aus Spanien, wir haben hier die RAC Bank ist Banking Partner Partner, wir haben hier die Scotia Bank ist Banking Partner, Maybank ist Banking Partner, SAB ist Banking Partner, Banco BMG ist Official Banking, also da aus Brasilien, da kommen schon, glaube ich, viele Geldgeber dazu, die sagen, Barca nimmt noch so viel ein, auch in den nächsten Jahren, denen geben wir jetzt einen Kredit und wenn die das mit, keine Ahnung, 0,1% zurückzahlen, dann machen wir ja trotzdem Gewinn. Also so sind schon mal diese ganzen Transfers irgendwie noch stemmbar. Es wird ja keine Transferablöse, wird auf einmal bezahlt. Also selbst wenn es jetzt die 80 Millionen oder was auch immer für Haaland gibt, wird das nicht am 1. Juli direkt bezahlt, sondern gestaffelt in den nächsten Jahren und so weiter. Das ist einfach immer wieder dieses Geschacher, dieses Geschiebe. Du kannst jetzt auch noch vielleicht ja, Kohle machen aus einem Longley. Vielleicht wird ein Frenkie de Jong verkauft oder Memphis.
Longley so nicht, weil der ist nur ausgeliehen. Aber
was?
Der ist immer noch ausgeliehen.
Das ist ja schon jetzt schon.
Ach so, Moment, welchen meinst du? Ach so, ich hab an Luke gedacht.
Sorry. Nee, ich meine Longley. Ja.
Ja. Nee, aber hast du de Jong gesagt oder Longley?
Erst Longley gesagt und dann vielleicht Frenkie de Jong gemeint.
Ach, Frenkie, okay, ja. Dann war ich geistig abwesend. Ja. Also sie versuchen natürlich viel bitter ist, dass sich Umtiti verletzt hat. Also den wollten sie ja unbedingt loswerden. Gab es eh keine Angebote. Aber ja, Longley, ich würde den auf jeden Fall verkaufen. Also auch da, ich will jetzt nicht sagen, ich hoffe fast drauf, dass ich bei irgendeinem Top-Team einen Verteidiger verletzt habe, damit du Longley da noch unterbekommst. Aber ja, sie versuchen viel. Thema Geld, Griezmann wird ja verpflichtet von Atletico, weil das ja diese 50% der Spiele, wenn er sie absolviert, ne, dann greift die Klausel automatisch und das wird ja der Fall sein. Also da wirst du, ich meine, die ist sogar im Sommer fällig. Bin mir jetzt nicht sicher, ob ihr jetzt 2022 oder 23, ich meine 22 und sprich, das wären ja 40 Millionen, die dann reinkommen. Also das ist ja viel Geld für Barca, ne? 40 Millionen, das ist stattlich. Dann, ich weiß nicht, wie es mit der Trincao-Sache aussieht, da könnte oder Kohle reinkommen. Also es kommt ja Kohle rein grundsätzlich, ne? Sie verdienen ja Geld. Das Hauptproblem ist der Salary Cap, nicht das Geld, das sie für Transfers ausgeben können, sondern der Salary Cap, also die Gehaltsobergrenze da Spieler registrieren, da drunter ne, zu packen. Deswegen war ja Ferran Torres, obwohl er gekauft wurde, hat es ja 2 Wochen gedauert, bis der registriert wurde. Ne? Also der wurde ja am, weiß ich nicht, 3. oder whatever, Januar verpflichtet und erst zur Supercopa, 2 Tage vorher wurde der überhaupt registriert bei der Liga. So, also der Salary Cap ist das grundsätzlich das größere Problem bei Barca. Aber auch da, ne, wenn du jetzt Coutinho loswirst, da kommt Kohle rein, beziehungsweise sein Geld ist, sein Gehalt ist weg. Also da geht schon was. Ja, grundsätzlich, wen sie jetzt da verkaufen, muss man abwarten, aber Xavi hat selbst gesagt auf der PK, sie werden noch, also er hat mit Alemani, mit Laporta, mit Juste, dem Vize und Co. gesprochen und er hat ganz klar gesagt, wir brauchen auf verschiedenen Positionen Verstärkungen und sie arbeiten dran beim FC Barcelona, Verstärkungen, Plural, Mehrzahl, zu tätigen im Winter. Eine Woche ist noch Zeit und da, ich sag dir, da glühen die Leitungen, die Telefone. Da ist das Handy auf 3% Akku, weil Alemanni ständig überall anruft. Der wird noch viel versuchen. Ob es klappt, sei dahingestellt, weil es hängt auch viel natürlich von Dembélé ab, der, glaube ich, aktuell Topverdiener ist. Aber sie werden alles unternehmen, da irgendwie neuer Stürmer, Linksverteidiger wollen sie noch einen holen. Ich habe jetzt zuletzt gelesen, dass sie da versuchen, sogar eins auszuleihen, damit Alba einfach Konkurrenz hat, der ja eh nicht überzeugt aktuell, aber auch der einzige verlässliche Linksverteidiger und ne, das ist ein bisschen dünn, lass den sich verletzen, hast der Links auch ein enormes Problem, Xavi hält nichts von Dest, deswegen wollen sie noch einen Linksverteidiger holen, Tagliafico von Ajax wird da zum Beispiel gementiont, also da wird Barca noch sehr, sehr viel machen, aber was möglich ist, hängt von vielen Faktoren ab und nur einer davon ist Geld.
Ja, das ist klar. Aber wie gesagt, die nehmen ja immer noch genügend ein, theoretisch, und der Kader wird weiter ausgedünnt. Ob dann gleich ob man dann wirklich einen Haaland finanzieren kann, ist die eine Sache. Die andere Sache, was man ihm auch sportlich so bieten kann hinsichtlich eines Projekts, wenn es jetzt doch nur irgendwann am Saisonende Platz 5 gibt, also Europa League, dann heißt das, ist das nochmal ein Argument weniger, dass Haaland kommt. Also Haaland ist, glaube ich, weiter alles offen. Wer da das beste Paket, das beste Angebot schnürt, haben, glaube ich, PSG, Bayern, City ähnliche Chancen. Vielleicht präferiert er tatsächlich eher erstmal Spanien so als nächsten Schritt, aber auch da wäre ja irgendwie nochmal ein Jahr Dortmund, sollte irgendwie Real Madrid ihn jetzt unter Vertrag nehmen, nicht komplett ausgeschlossen, weil sonst hast du den Druck mit Benzema und bla. Ja, also bei Barca könnte es noch eine witzige Transferwoche geben. Am 31. Januar schließt er das Transferfenster. Bei Real Madrid wird das, wie erwartet, eher ruhig sein. Da wird jetzt kein Jovic flüchten, kein Ceballos Vallejo noch flüchten, auch keiner natürlich kommen, weil der Kader groß genug ist und Ancelotti ja doch immer nur seine 13, 14 Spieler einsetzt. Und ja, auch das hat man jetzt ein bisschen gegen den FC Elche zumindest im Ligaspiel gemerkt, dass hier und da ein bisschen die Müdigkeit ein Faktor war. Toni Kroos vielleicht nicht so hundertprozentig frisch. Karim Benzema hätte wahrscheinlich durchspielen müssen, ist ja einer der Dauerbrenner, hat sich so dann eben verletzt, auch wenn es wohl eher eine Vorsichtsmaßnahme ist mit Muskelbeschwerden. Du guckst?
Ja, ich wollte wissen, ob du da weitere Infos hast, denn das ist ja schon besorgniserregend, ja. Wenn da einer der beiden Starstürmer, der beste Spieler der Saison mit Vinicius, wenn der irgendwie jetzt einen Monat oder so ausfallen sollte. Vor allem,
Es ist wohl was im Ischias, hat Ancelotti gemeint, aber konnte jetzt nach dem Spiel direkt auch noch nichts sagen. Sprich, er hat sich vorsichtig bedeckt gehalten, oder wie sagt man, also es ist noch nicht gleich die ganz große Alarmglocke. Er ist wohl, Benzema ist wohl auch vorsichtshalber ein bisschen raus, von wegen hat gemerkt, hier zwickt was, ich gehe lieber direkt raus, weil ich habe jetzt schon den Elfmeter verballert, es wird nicht besser. Und da hat er dann vielleicht auch ein bisschen freiwillig Platz gemacht. Aber klar, 3. Februar muss er wieder fit sein in Bilbao, da geht es dann voran und ja, da muss man dann wieder zeigen, dass man gegen defensive Mannschaften, gegen aggressive Mannschaften es ein bisschen besser kann. Das hat jetzt gegen den FC Elche mehr oder weniger geklappt und da hat uns dann auch Niklas geschrieben vom Wegen. Auf dem Weg zur Meisterschaft kann sich Real Madrid nur noch selbst schlagen und gestern war mal wieder dieses altbekannte Problem gegen tiefstehende Gegner. Was sollte eurer Meinung nach geändert werden von Ancelotti gegen solche Teams? Niklas selbst findet, das Mittelfeld ist hier und da ein bisschen zu statisch, es gibt keine oder zu wenig vertikale Läufe, kaum Strafraumbesetzung, so ein Camavinga oder Valverde wären da in der Schlussphase besser gewesen als jetzt die statischen, eher großen Casemiro. Das ist eigentlich fast schon die perfekte Antwort. Also es ist dann doch immer so das gleiche Schema, dass man gegen so einen tiefen Abwehrblock, die dann den Strafraum verriegeln, ein bisschen handballmäßig sicher um den Strafraum rumpasst, aber man einfach nicht reinkommt und dann hast du auch irgendwie keine Spieler im Strafraum und auch ein Jovic hat da irgendwie sich nicht gut angestellt, irgendwie in 32 Minuten nur 7 Ballkontakte, natürlich viel zu wenig. Und kurios dazu auch ein Zitat von Ancelotti, der hat nach dem Spiel gesagt, von wegen, das Thema ist das Profil der Stürmer, die wir haben. Das sind keine Strafraumstürmer. Man muss nur sehen, dass den Ausgleich unser bester Kopfballspieler erzielt hat. Militao. Aha, was ist denn Jovic dann, wenn kein Strafraumstürmer? Nur einmal dazu würde ich noch sagen, dass der beste Kopfballspieler eher Bale ist. Der blieb jetzt sowohl im Pokal, späte Remontade, als auch jetzt in der Liga gegen Elche nur auf der Bank. Den hätte man da auch nochmal in den Strafraum stellen können. Der muss ja nicht viel machen, einfach nur irgendwie die Bälle abnehmen. Aber auch interessant, dass da Ancelotti keinen Strafraumstürmer sieht in Jovic.
Komisch, ne? Dabei komisch, ist er, also bei Frankfurt war er ja, jetzt Kopfball weiß ich nicht, aber grundsätzlich Strafraumstürmer, Volleys kann er, finde ich, grandios.
Ja, Volleys,
das ist mir immer, genau, direkt ab Namen Volleys ist es mir immer aufgefallen, wie eiskalt er ist, dass er da gar nicht nachdenkt, Jovic, und da einfach eiskalt die Dinger reinknallt. Ja. Nur, man kennt es aus Real Madrid-Tagen nicht, sondern man muss sich die Videos bei Frankfurt anschauen, weil er es nur
im Training sieht es auch immer gut aus, das habe ich schon oft gesehen.
Er kann es halt nie zeigen, weil Real, auch weil er so selten spielt und da nach wie vor keine Bindung hat. Aber ja, altes Thema, haben wir ja tausendmal thematisiert. Apropos thematisieren wir das Handspiel oder gibt es da nichts zu thematisieren?
Welches denn?
Ja, zum 1-2. Der Handelfmeter, meine ich, also der dann zum Modric-Elfer geführt hat. Denn in meiner Timeline, in meiner Twitter-Timeline, hat sich da der ein oder andere katalanische Journalist echauffiert.
Ich habe es gerade nicht mehr im Kopf. Ich habe nur noch die Militao köpft an die Hand des Gegenspielers und das war dann Elfmeter.
Das habe ich nicht gesehen.
Es gab ja irgendwie 5 Szenen. Auch mal noch Pere Miller hat ja noch Alaba getunnelt und da auch Alaba wie Nico stehen geblieben und ja, der Gegenspieler rennt so in den Reihen, prallt davon ab. Das war dann auch kein Elfmeter. Es gab eben noch einen Elfmeter, wo Hazard mehr oder weniger gefoult wurde. Er hat einen soften Kontakt gespürt, den hat der Schiedsrichter gegeben, aber dann der VAR zurückgegeben, ging soweit auch in Ordnung. Ich hätte dann eher bei dem Militao Hand eingegeben, weil da auch wieder so klar der Arm im Weg an, aber der Kopfball ging halt nicht direkt aufs Tor, bla, wie damals, wie jetzt zum Beispiel Benzemas Schuss gegen Geray im Supercopa-Finale, immer das ewige Thema. Und jetzt den Modric-Elfmeter habe ich nicht mehr auf dem Schirm, was da war. Also
ja, schlecht vorbereitet, Herr Kern. So kommen wir hier unseren Hörern nicht den Service.
Ja, wie gesagt, 5 Elfmeter-Szenen, Vinicius noch einen rausgeholt, Benzema den verballert, ich bringe da bestimmt.
Also es war ein Handelfmeter, wo der Ball nach der, ich glaube, es war eine Ecke, verlängert wird von irgendeinem Spieler und dann ist der Arm abgespreizt des Elche-Akteurs, sieht total bescheuert aus. kann man geben, aber wir sind ja wieder beim Thema Absicht. Macht er das absichtlich, weil der Ball quasi so ein, weiß ich nicht, einen Meter, halben Meter vor ihm gefühlt abgefälscht wird, also eine Richtungsänderung hat. Und wenn der nicht abgefälscht wird, würde der Ball quasi auf seinen Kopf oder auf sein zentral auf seinen Körper fliegen. Mhm. Und nur dadurch fliegt er quasi gegen den Arm, also auch schwierig. Ich kann schon verstehen, warum man den gibt. Also ich bin jetzt nicht ganz so echauffiert wie bei den letzten Elfmetern, wo ich mich aufgeregt habe am Freitag. Aber leidiges Thema Handspiel, Elfmeter, ich habe es halt so satt. Ne? Grundsätzlich das Thema. Macht halt endlich direkte Freistöße für Handspiele. Also vor allem, wenn sie keine Torchancen wegnehmen. Jede Woche überall Handspiele. Ich bin so müde, ob dieser Handspiel... Also ich wiederhole mich da natürlich jetzt, aber auf Englisch sagst du, the punishment doesn't fit the crime. Also ne, die Bestrafung ist so groß für das, was er quasi verhindert, nämlich einfach nur eine Flanke, die irgendwo hinfliegt, die er dann abfälscht, mehr oder weniger. Ich bin da kein Fan von nach wie vor, dass da immer gleich Elfmeter gegeben wird. Ich wünsche mir eine Regeländerung, um dieses leidige Thema da zu entschärfen.
Okay. Ja, hat man auch schon öfter mal. Um nochmal ein bisschen auf Niklas zurückzukommen, das Thema, was kann man da machen? Ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass Real im Robin-Hood-Modus gegen den reichen Teams die Punkte abnimmt.
Was man machen kann, ist, dass du dich entschuldigst bei Elche, mein Freund. Ja? Was hast du wieder gemacht? Die zweimal, als hätte einmal nicht gereicht im Pokal. Ja, locker, mein Traum los, mein Wunsch los, Elche. Ja. Dann gurken sie sich mit Dusel und ne, sonst was in der Coppa weiter. Und dann nimmst du die drei Tage später wieder auf die leichte Schulter und wieder trotzen sie euch Punkte ab. Uns, um Gottes Willen, streichen wir das. Wieder trotzen sie Real Madrid Punkte ab und wieder hat Real Madrid richtig Dusel, dass sie überhaupt mit Ach und Krach einen retten. Ja? Also Herr Kern, wann lernen Sie
dabei. Es? Nee, ich bleib dabei. Elche wusste doch selbst nicht, wie die hier in Führung gegangen sind, dass sie natürlich hier eine Fehlerkette bei Real Madrid gut ausnutzen. Perfekte Flanke, perfekter Kopfball. Die wussten doch selbst nicht, als das plötzlich 2-0 stand. Elche hat man wieder gesehen, die können keine Standards, die können die Konte auch nicht wirklich zu Ende spielen. Die sind kein maximales Defensivbollwerk. Sie sind auch keine Mannschaft, die irgendwie die Top-Teams regelmäßig schlägt. Also aus den letzten 27 Duellen mit Real, Atletico und Barca haben sie nur 2 Punkte geholt. Die sind einfach Kanonenfutter und auch gegen Tabellenführer, 23 Mal schon gegen Tabellenführer, haben sie auch nur 4 Unentschieden geholt. Das war das Maximum. Also die haben für mich keine klaren Stärken. Die sind für mich ein bisschen wie Brei. So, ja, es passt schon,
es nährt einen irgendwie. Es nicht. Die sind vor allem in La Liga seit 4 Spielen ungeschlagen in der Liga. Wenn du die Coppa mit reinrechnest und danach 90 Minuten abrechnest, sind sie sogar nach 5 Pflichtspielen ungeschlagen. Und 2 davon war gegen dein Real Madrid.
Ja.
Und trotzdem redest du die wieder schlecht. Elche hält die Klasse. Meine Wette steht.
Das darf nicht passieren.
Was habe ich gesagt? Iskender Wette. Wenn Elche die Klasse hält, musst du mir einen Iskender ausgeben.
Das wäre aber, da wird mir aber wehtun, wenn ich einen Iskender... Ach no, du isst nur einen Iskender und ich muss zusehen. Das wird mir wehtun, ja. Trotzdem hat der Real Madrid ein gutes Spiel gemacht. Wir reden von einem XG von 3,8. Ja, normal geht das Spiel 4-1 aus und dann wirst du sagen, okay, hat es recht.
Tausende Hörer sind mein Zeuge. Wenn Elche die Klasse hält...
Voilà.
Musst du mir ein Iskender ausgeben. Ja, so.
Tausende Hörer sind
mein Zeuge. Tausende Hörer sind mein Zeuge.
Ja, wir halten das fest. Millionen Tiki-Taka-Zuhörer. Es sieht gut aus unter neuem Trainer. Jetzt 23 Punkte nach 22 Spieltagen. 5 auf den ersten Abstiegsplatz. Trotzdem wird da Elche noch, glaube ich, wieder reinrücken. Lucas Boué ist natürlich auch geil drauf. Lucas Perez immer für ein Traumtor gut. Peremilla hat im Pokal bestimmt auch, wurde erst zu spät eingewechselt. Also ja. Ja, natürlich habe ich mich wieder ein bisschen den Mund zu voll genommen, wie gegen Sheriff. Aber trotzdem hat ja Real Madrid ein gutes Spiel gemacht. Deswegen kann ich auch Ancelotti nicht viel kritisieren. Also im Endeffekt haben die Einzelspieler vergeigt. Alaba sich auch bei beiden Gegentreffern, finde ich, der so mit die Hauptschuld, auch Mondi beim zweiten, Militao beim ersten, da einfach wieder, das darf so nicht passieren. Und wenn vorne Benzema hat einen Traumschuss eigentlich nach Traumannahme, Vinicius kriegt eine Topchance und so weiter, Casemiro köpft an die Latte, ja, bla bla, das gewinnt eigentlich Real Madrid 4-1 und dann ist gut. Naja, also ich kann damit leben. Das Einzige, was man kritisieren kann, ist, wie auch Niklas sagt, so ein bisschen rotieren, ein bisschen hier, Valverde, Camavinga, Ceballos hat mir auch ganz gut gefallen die letzten Wochen. Hätten vielleicht nochmal irgendwie mehr Löcher gerissen, mehr dynamische Läufe, Tiefenläufe gebracht und so ist es dann doch oft zu statisch mit Modric, Casemiro. Es reicht von Beginn an, es ist ein groß Casemiro, Modric, das beste Mittelfeld der Welt, aber irgendwie in Rückstand gegen tiefstehende Gegner haben sie, gehen ihnen manchmal die Ideen aus, da ist es manchmal irgendwie immer das gleiche Prinzip. Ja,
gut.
Soweit.
Gut. Soweit dazu.
Gut. gut. Was haben wir noch? Wir müssen natürlich noch bei den Tipps gratulieren, beglückwünschen. An diesem eigentlich untippbaren Spieltag hat Yannick die meisten Punkte geholt. 14 sind nicht viel, aber Spieltag geht an ihn und neuer Führender ist der Paul jetzt mit 295 Punkten. Mal sehen, wer da alles die 300 Punkte knackt. Bis zum nächsten Spieltag dauert es natürlich eine Weile. Das ist dann erst 5. Februar rum. Davor Copa, Viertelfinale, Real am 3. Februar ja in Bilbao. Also jetzt ist erstmal, könnte man denken, Tiki-Taka-Pause. Da ist unsere nächste Spieltagsfolge am 7. Februar. Aber vielleicht, Deadline Day ist ja am 31. Januar. Mal gucken, was da noch so passiert. Dann nehmen wir vielleicht am 1. Februar nochmal auf und gucken, ne, voraus auf die Copa und was so bei Barca noch passiert.
Je nachdem, was passiert. Also wenn hier gar nichts passiert, dann, ja, ne? Aber wenn, ja, weiß ich nicht, Bale zu Atletico wechselt und Dembélé zu PSG, dann gibt es was zu besprechen. Also es hängt vom Deadline
Bale her. Zu Atletico, okay.
Naja, habe ich jetzt einfach mal
ja,
so.
Ja, einfach mal. Ja. Wäre witzig. Ja, weil der zweimal nicht eingewechselt wurde auf der Bank. Warum nicht? Haben wir sonst noch irgendwas? Nö. War doch eine nette Folge. Wir haben über die taumelnden Top-Teams, die kraftlosen Kolosse geredet, über ein bisschen mal wieder langweilige La Liga. Trainereffekte in Cadiz und natürlich bei Elche. Ja, dann haben wir's, ne?
Dann haben wir's,
jo. Dann gehe ich mal zu Luis und gebe ihm einen Schmatzer.
Ja, mach das. Luis ist übrigens noch ungeschlagen. Weißt du das?
Oh, stimmt, ja.
Ohne Niederlage. Also,
wer auch. Den langweilen die Elche-Spieler auch jetzt zweimal.
Wäre auch also skandalös gewesen, wenn, aber es war ja jeweils haarscharf,
ja,
ne?
Also, ja, ja.
So gesehen ja nur zwei Unentschieden erlebt.
Hat er ja,
ne?
Ja,
wenn man es genau nimmt. Gut,
also. Ich muss noch mal kurz die dritte Halbzeit erwähnen, da habe ich auch noch mal ein bisschen über Alaba, Hazard genau geredet, auch noch mal Jovic, bisschen Kritik, Lob hier, das könnt ihr euch auch gerne noch mal anschauen. Ja, ansonsten hören wir uns vielleicht am 1. Februar wieder. Danke fürs Einschalten. Du noch letzte berühmte famous last words.
Werbung muss ich machen, weil du das immer
vergisst.
Patreon.com/TikiTaka-Podcast heißt unsere Patreon-Seite. Da könnt ihr uns supporten, unterstützen, da könnt ihr Mitglied werden. Für Mitglieder gibt es einen Discord-Channel, wo ihr euch mit uns, aber auch mit allen anderen Mitgliedern, fast allen anderen Mitgliedern unterhalten könnt über La Liga, über die Spiele, über Barca, über Real, also ein kleines Chat-Channel sozusagen, unser Forum, so nenne ich es immer mal. Und ansonsten, ja, guckt mal auf Patreon vorbei, wenn ihr uns supporten wollt, wenn ihr das gut findet, was wir hier machen, könnt ihr uns ein Trinkgeld oder so dalassen. Nils kauft sich davon vielleicht ein kleines Alete-Gläschen oder was man, Babysocken oder was man
wir
halt
so. Wir können am Bullerschnaps morgen Abend, können wir einen trinken drauf.
Ja. Stimmt, oder so, genau.
Jo, Max und Philipp kommen auch, unsere Patreons,
ja. Oh, unsere Patreons kommen, das ist cool.
Ja, sind ja Kumpels von mir.
Ja, da siehst du dann. Schöne Community haben wir da. Da muss ich mir dann wieder einiges anhören von, ja.
Ich glaube, Mo ist auch einer.
Ja, von der weißen Brigade, die da mitunter am Start ist.
Ja, bist wieder in Unterzahl.
Bin ich wieder in Unterzahl, ne?
Ja.
Gut, in diesem Sinne.
Hasta la próxima. Schöne Woche. Alla Madrid. Ciao.